Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen bei Am Bistro Matavox. Mein Name ist Joël Adami und bei mir ist heute Melanie Czarnik. Hallo Melanie.
Hallo Joël.
Wir reden heute über die psychische Gesundheit von queeren Menschen. Und aktuell ist es ja so, dass die Welt für queere Menschen im Moment nicht besonders rosig aussieht. Man muss nur in die USA schauen, man muss nur nach Ungarn schauen und in vielen anderen Ländern gibt es ja ähnliche Bewegungen, die nicht besonders schön sind für queere Menschen. Wie wirken sich diese ganzen Ereignisse denn auf die Psyche aus?
Gelinde gesagt nicht besonders schön. Also gerade jetzt das Wochenende wartet da ja auf mit ein paar, ich sag mal, Schlüsselmomenten. Einerseits ist morgen die Pride in Ungarn, die ja offiziell verboten wurde, wo aber schon angekündigt wurde, dass sie trotzdem stattfinden wird. Und am Sonntag ist die Pride in New York City, da wo es ja alles gestartet hat mit den Stonewall-Aufständen 69, also 1969. Ja, ein spannendes Wochenende erwartet uns. Und ja, natürlich hat diese ganze queerfeindliche Politik und damit auch so ein queerfeindliches gesellschaftliches Klima, was sehr stark, finde ich, spürbar ist, das hat auch Auswirkungen auf die Psyche von queeren Menschen, die ja sowieso schon keinen Vorteil hat gegenüber heterosexuellen Menschen in einer heteronormativen Welt. Es ist ja nicht so, dass wir starten von einem Punkt, wo es queeren Menschen super, super, super ging, sondern wir starten schon von einem, sie haben schon einen Nachteil gegenüber heterosexuellen und cis-Personen. Dieser Rechtsruck, der auch mit Queerfeindlichkeit einhergeht, wirkt sich nochmal negativer aus. Weil natürlich, ich sehe das ja auch an mir selber, man schaut in die Nachrichten, man schaut, hier wird die Pride verboten. Da kommt wieder jemand an die Macht, der sagt, queere Menschen haben keine Daseinsberechtigung oder sind eine Gefahr für Kinder oder whatever gerade das Narrativ ist. Und natürlich hat das Auswirkungen auf die Stimmung und natürlich hat das auch Auswirkungen darauf, wie ich in die Welt hinausgehe und was ich aufnehme, was ich für mich mitnehme in meinem Alltag. Und das führt zu Stress und das führt zu einer schlechteren psychischen Gesundheit.
Das ist jetzt schon angedeutet, queere Menschen haben sowieso häufiger mit psychischen Problemen zu kämpfen als Heteromenschen oder Cis-Heteromenschen. Warum ist das eigentlich so?
Also ganz wichtig, glaube ich, ist es zu sagen, weil ja, das stimmt so, aber man darf daraus nicht schließen, dass das Queersein der Grund ist für eine psychische Erkrankung oder für eine Anfälligkeit für eine psychische Erkrankung oder erhöhte Anfälligkeit. Also nicht das Queersein an sich ist der Grund, sondern eben das Queersein in einer heteronormativen und damit auch queerfeindlichen Welt, weil man nennt diese Theorie Minderheitenstress. Minderheitenstress betrifft nicht nur, aber auch queere Menschen, also im Grunde genommen alle Menschen, die Minderheiten sind. Und ich würde jetzt mal als Zusatz sagen, auch weibliche Menschen, obwohl sie nicht die Minderheit sind. Aber wie wir alle wissen, ist es nicht nur heteronormativ, diese Welt, sondern halt auch patriarchal. Und das wirkt sich natürlich dann auch aus auf weibliche Menschen. Das am Rande noch als Kommentar. Aber das ist halt das Problem. Also das Problem ist, dass wir dadurch, dass wir als queere Menschen in so einer Welt leben müssen, in Anführungszeichen, sind wir Stressoren ausgesetzt. Wir sind dem Stigma ausgesetzt, was gerade auch so durch diesen queerfeindlichen Ruck, den die Gesellschaft in den letzten Jahren gemacht hat, noch verstärkt wird. Und das Problem ist, dass wenn man ständig diesen Reizen ausgesetzt ist, dann internalisiert man dieses Stigma irgendwann auch. Also das ist ein Prozess, der automatisch abläuft. Das sind Prozesse, die besonders halt bei Kindern und Jugendlichen auswirken, die ja sowieso schon anfällig sind, weil es halt einfach eine Zeit ist, die sehr mit Übergängen und Identitätsfindung geprägt ist. Es ist schon eine Zeit, wo man sehr anfällig ist für sowas. Und dieses internalisierte Stigma ist eigentlich ja der große Haken daran, weil dadurch nehme ich nicht nur auf, was mir wirklich passiert an Diskriminierung, und das passiert ja auch wirklich. Queere Menschen werden diskriminiert, queere Menschen sind Hasskommentaren ausgesetzt, manchmal auch Anfeindungen auf der Straße. Aber zudem kommt noch eine Erwartungshaltung dazu, wo ich vielleicht Sachen vermeide oder mich anders verhalte, weil ich schon eine Diskriminierung voraussetze oder erwarte oder auch wahrnehme, da wo sie nicht ist, und diese positiven Sachen ausblende. Das führt einfach innerlich zu einem Stress oder zu vielen Stressfaktoren, und das bringt das ganze System, sage ich mal, ins Wanken. Wir reden immer von Krankheit und Gesundheit und psychische Gesundheit und psychische Erkrankung. Aber das ist ja kein On-Off-Switch. Also wir sind ja kein Computer, wo es Nullen und Einsen gibt und das eine ist an und das andere ist aus, sondern es ist quasi ein System. Und wenn dieses System ständig bombardiert wird mit Stress, wirkt sich das halt darauf aus, es gerät in so eine Schieflage, man wird anfälliger für psychische Erkrankungen, man wird auch anfälliger für körperliche Erkrankungen übrigens. Also man durch diesen Stress, man kennt das, wenn man hohe Stressphasen hat, dann ist man anfälliger, man kriegt vielleicht leichter eine Grippe, Viren setzen sich schneller fest. Und wenn das aber über so einen Lebenszeitraum die ganze Zeit passiert, dann kommen wir in den Bereich, wo es halt dann auch chronische Erkrankungen sind, für die man anfälliger wird. Also dazu gehören Depressionen, dazu gehören Angststörungen, dazu gehören aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, also alles. Das ganze System ist dann aus dem Gleichgewicht gebracht.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gibt es aber auch Unterschiede innerhalb der Gruppe der LGBTIQA-Personen. Welche sind das denn und was für Gründe gibt es da?
Die Unterschiede, die sich da zeigen in verschiedenen Studien, das ist manchmal auch ein bisschen mit einem Körnchen Salz zu sehen, weil manchmal werden in den Studien auch Dinge zusammengeworfen, die nicht zwangsläufig zusammengehören. Also ich habe mir ein paar Studien rausgeschaut, und was halt oft zusammengeschaut wird, sind Transpersonen und zum Beispiel schwule oder lesbische Personen oder bisexuelle Personen, wobei das eine sexuelle Orientierung ist und das andere eine Identität, eine Genderidentität. Also das kann man nicht so ohne weiteres vergleichen. Bei beiden zeigt sich aber, dass sowohl homosexuelle Personen wie auch Transpersonen gegenüber heterosexuellen Cis-Personen sehr viel häufiger von depressiven Symptomen betroffen sind, von Suizidalität betroffen sind. Und eine Sache, die mir vor dieser Recherche nicht ganz so bewusst war, ist, dass auch das bisexuelle Menschen noch stärker betroffen sind als Homosexuelle. Also Transpersonen sind schon stärker betroffen als homosexuelle Menschen, homosexuelle Cis-Menschen, soll ich dazu sagen, weil wie gesagt, das sind zwei verschiedene Dinge. Man kann als Transperson auch homosexuell sein oder bisexuell oder pansexuell. Also das ist, wie gesagt, zwei verschiedene Dinge. Trotzdem, was auffällig war, ist, dass bisexuelle Personen noch häufiger betroffen waren als Homosexuelle, als Transpersonen und natürlich als Heteroperson.
Weiß man, warum das so ist?
Man weiß das nicht. Also ich habe keine Studie gefunden, die mir da so einen Grund geben würde. Ich habe meine eigenen Theorien dazu aufgebaut. Ein kleinen Zusatz noch zu den Studien. Was für mich auch besonders auffällig war und was dann in dem Rahmen, in dem ich die Recherche gemacht habe, da habe ich mir ja auch Webinare angesehen von der European Psychiatric Association. Das wurde da nicht thematisiert, aber die am schwersten belastete männliche Gruppe, das sind die bisexuellen Männer, liegen auf einem Level mit heterosexuellen Frauen. Also da geht es dann quasi bei den Frauen erst los. Und das meinte ich vorhin mit Minderheitenstress kann auch Menschen betreffen, die nicht zu Minderheiten gehören, weil sie halt einfach durch die patriarchale Welt doppelt belastet sind. Aber davon abgesehen, bisexuelle Person, ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht, weil meine beste Freundin ist eine bisexuelle Person und wir haben darüber früher häufiger gesprochen. Das ist, glaube ich, dass bisexuelle Personen besonders in, ich glaube, heutzutage bei den jungen queeren Menschen ist das ein bisschen was anderes. Die sind da sehr viel offener. Aber ich kann mich erinnern, dass das damals so war und auch häufig wahrscheinlich noch so ist, dass bisexuelle Personen häufig nicht so ernst genommen werden, wie es homosexuelle oder heterosexuelle Personen in ihrer sexuellen Orientierung und ihrer sexuellen Identität ist. Weil bei bisexuellen Personen, da sagt man dann häufig, ja, das ist jetzt nur eine Phase oder keine Ahnung, dann mach es halt so, wie es halt für diese Gesellschaft am, in Anführungszeichen, normalsten ist. Und dann ist aber trotzdem ein Teil der Identität, der dann versteckt werden muss oder der diskriminiert wird, der nicht ernst genommen wird. Und das geschieht ja so in allen Communities. Also wie gesagt, ich bin heute nicht mehr jung. Ich würde sagen leider, aber das stimmt nicht. Ich bin sehr froh, nicht mehr so jung und im Teenageralter zu sein. Auch deshalb, weil es halt als Teenager und als junger Erwachsener furchtbar war, in den 90er Jahren queer zu sein. Aber damals war es halt wirklich auch so, dass in der Community viel auch diskriminiert wurde. Also gegen Bisexuelle. Das war dann so, das wurde dann, ja, dann traust du dich halt nur nicht, richtig lesbisch zu sein. Na, man sieht das in der Community jetzt zum Beispiel ja auch bei Transpersonen. Leider auch instrumentalisiert, dass Transpersonen sehr viel mehr Diskriminierung abbekommen als homosexuelle Personen. Also es wird dann dieses Bild projiziert, das sind die guten queeren Menschen. Also die guten queeren Menschen sind die Lesben und die Schwulen und die anderen, die gehören nicht mehr dazu. Also selbst Trump hat ja, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber er hat jemanden Schwulen eingesetzt, quasi als Legitimisierung, das sind die Guten und die anderen gegen die Transpersonen, gegen die wird dann richtig heftig vorgegangen. Und das sieht man innerhalb der Community leider auch, muss man sagen. Wobei, und das ist noch das Schlimmste daran, Entschuldigung, du siehst, ich verzettel mich gerne bei diesem Thema, einfach weil ich mich viel damit beschäftige. Aber das Schlimme daran finde ich noch, dass es ja gerade die Transpersonen waren, die ganz am Anfang 69 ja zu diesem Umbruch geführt haben. Und sie haben so viel quasi für die Community getan. Und jetzt ist das der Dank. Also das denke ich immer, das ist ja furchtbar. Wir sollten dann als Community und auch als Allies und als komplette Gesellschaft viel mehr Support bieten.
Okay, vielleicht richten wir unseren Blick kurz nach Luxemburg und schauen uns an, wie es da ist, Hilfe zu finden, wenn man psychische Probleme hat, egal zu welcher Gruppe innerhalb der Gruppe der queeren Menschen man zählt, ist es ja wahrscheinlich nicht so einfach, Hilfe zu finden, weswegen es mittlerweile auch schon Selbsthilfegruppen gibt. Was sagen denn so die Leute, wie schwer es ist, Hilfe zu finden?
Genau, es gibt Selbsthilfegruppen, also so ein Peer-to-Peer-Support-System im Sigal. Es gibt eine Gruppe, die trifft sich monatlich jeden vierten Samstag im Monat. Die heißen Rainbow for Health. Also da kann jeder hingehen und sich austauschen und da auch ein bisschen Support aus der Community bekommen. Das Problem bei der Versorgung, wenn man psychisch erkrankt ist und queer, also man hat ja schon ein Problem, wenn man psychisch erkrankt ist und nicht queer und man hat gar nichts dazu, weil es gibt in Luxemburg nicht genügend Psychotherapeutinnen, die den Bedarf decken können. Also das heißt, man hat schon sehr lange Wartezeiten. Man muss viele Menschen anfragen, man kriegt oft zurück, ja, wir haben gar keinen Platz, also vielleicht eine Warteliste, manchmal nicht mal das. Das heißt, man muss monatelang auf Hilfe warten Und wenn dann da noch hinzukommt, dass wenn man gewartet hat, muss man dann auch noch jemanden finden, der halt für mich passend ist und mich in meinem Queersein so annehmen kann, wie ich das brauche. Sonst habe ich nämlich ein Problem, weil dann geht das alles wieder von vorne los. Und das sind Monate und Monate, die schon vergangen sind, bevor ich überhaupt irgendeine Hilfe bekommen habe. Und das muss man sich dann auch nochmal vor Augen führen. Und das passiert ja alles in einer Zeit, weil ich suche mir ja nicht Hilfe, weil ich gerade in der Situation bin, wo ich stabil genug bin, monatelang irgendwie zu suchen, mich selbst zu organisieren, jemand zu finden. Also das passiert alles schon in einer Zeit, wo ich gar nicht die Kraft habe, überhaupt mich da richtig zu kümmern. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die dann auch aufgrund dessen zum Beispiel ins Zigall gegangen sind, oder es gibt andere Beratungsstellen, wenn man psychisch erkrankt ist, die dann zu den Menschen gegangen sind und gesagt haben, ich brauche Unterstützung alleine in dem Management von meinem Hilfesuchen. Und dann sind das gute Anlaufstellen, wo dann auch dieses ganze Suchen von Menschen unterstützt wird, die einem auf dem Weg helfen. Aber man sieht natürlich, wenn man queer ist und psychisch erkrankt, dann ist es nicht schlecht, diesen Support halt auch zu haben. Auch weil man sich ja auch austauschen kann diesbezüglich. Also es gibt ja dann ein Netzwerk, wo man sagen kann, ich bin zu dieser Person hingegangen und damit bin ich sehr gut gefahren, also versuche dort auch einen Platz zu bekommen. Natürlich da wieder das Problem, es gibt nicht genügend Plätze für den Bedarf, der da ist.
Nun kann ich mir gut vorstellen, dass es ja seitens der LGBTIQA-Organisation in Luxemburg einige Forderungen gibt, die sie an die Politik stellen, um diese Situation zu verbessern. Welche sind das denn?
Ja, also allgemein kann man sagen, natürlich die Forderung nach einer guten psychotherapeutischen Begleitung, allgemein Forderung an die Regierung, auch hinter der Community zu stehen, über Symbolpolitik hinaus oder auch darüber hinaus, dass jetzt Politikerinnen zum Beispiel sich auf der Pride zeigen, dann ist das okay. Also diese Dinge sind natürlich auch wichtig. Aber es gibt ja auch verschiedene Baustellen, zum Beispiel auf rechtlicher Ebene in Luxemburg, wo es noch wirklich Nachholbedarf gibt. Also in Luxemburg ist zum Beispiel Konversionstherapie, also das Umerziehen oder der Versuch, Homosexualität auch auf psychotherapeutischem Weg abzutrainieren. Das ist hier nicht verboten. Ich bin mir nicht sicher, ob es de facto angewandt wird. Es gibt gerade noch eine parlamentarische Frage dazu, die noch nicht beantwortet ist. Diese Antwort würde mich noch sehr interessieren. Aber das ist halt offiziell nicht verboten. Das ist das eine. Zum anderen gibt es zum Beispiel operationelle Eingriffe an intersexuellen Säuglingen. Das ist auch nicht verboten. Es gibt auch immer noch ein Verbot von Männern, die sexuellen Kontakt mit Männern haben, Blut zu spenden. Also es gibt noch viel auf so einer strukturellen Ebene, was es anzupassen gilt und was auch ein wichtiges Signal gerade in einer Zeit wie dieser senden könnte.
Okay, Melanie, vielen Dank für deine vielen Erklärungen zu dem Thema. Wer mehr wissen will, kann deinen Artikel lesen. Der ist jetzt auf vox.lu kostenlos erhältlich und zu lesen. Und ich wünsche dir und unseren Zuhörenden dann ein schönes Wochenende und eins mit hoffentlich mindestens zwei erfolgreichen Pride-Demonstrationen.
Das wünsche ich mir auch. Schönes Wochenende.
Ciao. Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Dabei Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.